und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Mittwoch zu anderer Uhrzeit als gewohnt, weil es heute keine Kabinettssitzung gab. Dafür ist es draußen ein bisschen feuchter als üblich. Schön, dass Sie alle sicher hergekommen sind. Ich begrüße recht herzlich die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien, darunter ein neues Gesicht, zumindest in dieser Runde. Nils Droste ist Sprecher des Bundesministeriums für Bildung und Forschung schon länger und heute das erste Mal in der REC-PK und da soll er auch kurz das Wort bekommen.
Ja, vielen Dank. Ich will aber gar nicht viel sagen. Viele von Ihnen kennen mich ja schon. Nils Droste, mein Name, eben Sprecher des Ministeriums.
Herzlich willkommen und auf gute Zusammenarbeit. Da es keine Kabinettssitzung gab, gibt es von hier vorne heute keine proaktive Mitteilung und wir beginnen direkt mit den Themen, die Sie mir genannt haben. Wir beginnen mit dem Thema Sicherheitslage. Das wurde mir von mehreren Kollegen genannt. Daneben habe ich als Themen schon notiert die Fußgängerstrategie, das Thema Haushalt, humanitäre Hilfe, Bezahlkarte, Nord Stream und mal sehen, was noch kommt. Wir beginnen mit dem Thema Sicherheitslage bei Herrn Huppert.
Vielen Dank. Eine Frage an das BMI. Herr Funke, können Sie schon eine kurze Zwischenbilanz ziehen zu dem, was während der Europameisterschaft sicherheitsrelevant in Deutschland gewesen ist? Vielen Dank.
Vielen Dank. Eine Zwischenbilanz oder Bilanz. Wir haben noch zwei Spiele vor uns. Auf die freuen wir uns auch sehr, auch wenn es leider ohne deutsche Beteiligung sein wird. Aber wie Sie wissen, das hat die Ministerin und das haben wir immer wieder betont, hat die Sicherheit bei der Europameisterschaft weiterhin oberste Priorität. Und soweit wir das bisher beurteilen können, greifen die Sicherheitsmaßnahmen und die erstellten Schutzkonzepte gehen auf. Die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern leisten hervorragende Arbeit. Soweit man das bis jetzt einschätzen kann, kam es bislang hauptsächlich zu Hausfriedensbrüchen, Körperverletzungen, anlassbezogene Straftaten wie dem Zünden von pyrotechnischen Gegenständen zum Beispiel, Beleidigungsdelikten. Es hat aber keine größeren Störungen oder Auseinandersetzungen bisher gegeben. Bei Gewalt durch Hooligans, die wir auch vorher erwartet hatten, ist die Polizei schnell und konsequent eingeschritten. Und Sie wissen, für die Polizei in Bund und Ländern ist die EM ein Riesenkraftakt. Allein für die Bundespolizei ist das der größte Einsatz in der Geschichte, mit täglich 22.000 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. Dafür gilt unser großer Dank, sowohl an die Landespolizei als Landespolizeien, als auch an die Bundespolizei, aber auch an alle anderen Rettungskräfte und insbesondere auch das THW, das Technische Hilfswerk, das insbesondere die Logistik für unsere Sicherheitsbehörden zum Beispiel leistet, mit bisher über 12.000 eingesetzten Helferinnen und Helfern. Das ist das, was ich zum jetzigen Zeitpunkt sagen kann. Noch einmal, für eine Bilanz ist es noch ein Ticken zu früh. Zwei Spiele sind noch zu gehen. Genau.
Weitere Fragen dazu? Herr Schmidt-Denkler?
Schließe ich meine Frage an, Herr Funke, wie das denn mit den Grenzkontrollen jetzt möglicherweise weitergeht. Da gibt es ja diverse Ideen, dass man das in dem Maße, wie sie jetzt durchgeführt wurden, anlässlich der EM dann doch auch weiterführt, weil insgesamt das ja als großer Erfolg bezeichnet wird. Die Frage, ist das denn überhaupt machbar, auch angesichts der Personallage natürlich und der Infrastruktur? Ist sowas möglich? Denkt man darüber nach und ist man da schon zu einem Ergebnis gekommen? Dann würde mich noch einen zweiten Aspekt interessieren, Ihre Darstellung oder Ihre Meinung und auch die Meinung von Frau Hoffmann. Toni Kroos hat sich ja in einem Interview geäußert über die Sicherheitslage in Deutschland. Er hat ja seine Karriere beendet und wird aber in Spanien bleiben, mit vielerlei Argumenten, aber eben auch mit dem Argument, er würde sich nicht trauen, seine 7-jährige Tochter um 23 Uhr, meine Tochter ist auch 7, die lasse ich um 23 Uhr nicht aus dem Haus, aber wie auch immer. In Spanien hätte er damit kein Problem, in Deutschland einer Großstadt schon. Und insgesamt die Sicherheitslage, schließe ich aus seinen Worten, hält er als problematisch in Deutschland. Und da würde ich mich mal Ihre Meinung auch und Ihre Meinung dazu interessieren. Dankeschön.
Also zum Thema Binnengrenzkontrollen kann ich sagen, dass im Kontext der Sicherheitserfordernisse der Europameisterschaft haben wir Binnengrenzkontrollen an allen deutschen Binnengrenzen angeordnet. Und um Gefahren von außen abzuwehren, die einen reibungslosen Turnierablauf gefährden könnten. Diese Binnengrenzkontrollen sind vom 7. Juni bis zum 19. Juli notifiziert. Binnengrenzkontrollen erfolgen immer lageabhängig und können auch nach Umfang und Intensität variieren. Darüber hinaus richtet sich die Anordnung von temporären Binnengrenzkontrollen nach den Vorgaben des Schengener Grenzkodexes. Ja, und diese schengenrechtlichen Vorgaben setzen stets eine ernsthafte Bedrohung der öffentlichen Sicherheit voraus und ermöglichen dieses Instrument nur zeitlich begrenzt und als Ultima Ratio. Auch nach Beendigung von Binnengrenzkontrollen gibt es ja weiterhin Möglichkeiten, die wir haben, um im grenzüberschreitenden Raum oder grenzüberschreitende Kriminalität zu begrenzen oder bekämpfen. Ja, das ist die sogenannte Schleierfahndung, die wir haben, also ein lageabhängige Stichprobenkontrollen an den Binnengrenzen. Das macht die Bundespolizei gezielt und lageabhängig. Das ist ihre originäre Aufgabe und unabhängig von den Binnengrenzkontrollen, die wir jetzt im Zuge der Europameisterschaft an allen deutschen Binnengrenzen geleistet oder angeordnet haben, hat das Bundesinnenministerium auf Grundlage eben der schengenrechtlichen Vorgaben Binnengrenzkontrollen an den deutschen Landgrenzen zu Polen, zu Tschechien und zur Schweiz bis 15. Dezember meines Wissens einschließlich angeordnet und an der Grenze zu Österreich bis einschließlich 11. November. So stellt sich die Lage dar. Und vielleicht noch als letzter Satz dazu. Mit Blick auf die Herausforderungen für die Bundespolizei im Rahmen dieses Gesamteinsatzes zur Europameisterschaft, ja, das bezieht sich nicht nur auf die Binnengrenzkontrollen, sondern ich habe es erwähnt, 22.000 Bundespolizistinnen und Bundespolizisten am Tag, mussten auch urlaubsbeschränkende Maßnahmen für einen Zeitraum vorgenommen werden. Das zeigt, wie groß die Belastungen sind und die Herausforderungen sind. Und das ist der Gesamtkontext, den ich Ihnen darstellen kann.
Haben Sie Nachfrage?
Nee, die war die Frage noch auch an Frau Hoffmann, wegen Herrn Groß und auch an Herrn Funke, wenn er will.
Bitte sehen Sie es mir nach, wenn ich diese privaten Äußerungen jetzt nicht kommentieren möchte.
Herr Funke?
Also ich kommentiere auch die Aussagen von Herrn Groß nicht. Die allgemeine Sicherheitslage, die ist ihm bekannt. Die hat die Ministerin ja häufig genug dargestellt. Auch zuletzt vor 2 Wochen, glaube ich, war das mit dem zusammen mit dem Präsidenten des Bundesamts für den Verfassungsschutz. Ganz allgemein kann ich sagen, dass die Sicherheitsbehörden tagtäglich sehr gute Arbeit leisten, ihr Bestes tun und die Innenministerinnen und Innenminister von Bund und Ländern auch sich täglich quasi austauschen, um die Lage weiterhin gut und stabil zu halten. Und Sie wissen, dass zuletzt die Innenministerkonferenz Ende Juni stattgefunden hat. Also die Innenministerinnen und Innenminister von Bund und Ländern leisten ihr Möglichstes.
Es haben sich jetzt mehrere nochmal zu dem Thema gemeldet. Kann ich davon ausgehen, dass das alles zum Thema Grenzkontrollen ist, dass wir es nicht zu sehr, Herr Isipov, dann sind Sie der Erste.
Wladimir Jesipov, auf Deutsche Welle. Bedeutet die Tatsache, dass die Grenzkontrollen an der Grenze zu Österreich und der Schweiz verlängert werden, bis zu den genannten Daten von Ihnen, dass aus diesen Ländern konkrete Gefahr ausgeht für deutsche Sicherheit? Oder wie steht das im Verhältnis zu Schengen-Abkommen, den Sie zitiert haben?
Die Anordnung für die Binnengrenzkontrollen zu Österreich und zur Schweiz, aber auch zu Tschechien und Polen bis in den Spätherbst, Winter hinein, erfolgte bereits im Vorfeld der Europameisterschaft. Ich glaube, im Juni und respektive im Mai diesen Jahres und hat insbesondere mit der Schleusungskriminalität zu tun. Das
Nachfrage? Gilt es für die Landgrenze oder auch für die Einreisen per Flugzeug oder wenn Landgrenze auch nur über Auto anreisen oder auch für die Anreisen per Eisenbahn?
Die Anordnungen sind für die Landgrenzen. Das betrifft untechnisch gesprochen Fußgänger, Autoverkehr und aber auch Eisenbahnverkehr.
Danke.
Frau Jeckels, auch Grenzkontrollen?
Seit einigen Wochen hat Polen die Grenzen zu Belarus massiv verstärkt. Können Sie eine erste Einschätzung geben, ob und wenn ja, dadurch die Zahlen der irregulären Einreiseversuche zurückgegangen sind oder wie sie sich entwickelt haben?
Nee, dazu liegen mir keine Erkenntnisse vor. Allgemein begrüßen wir es natürlich, wenn unsere Partner ihre Grenzen kontrollieren, so wie es auch rechtlich vom Schengener Grenzkodex vorgesehen ist. Aber konkrete Zahlen oder dergleichen kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht nennen.
Ich war nämlich gestern an der deutsch-polnischen Grenze und habe mir diese stationäre, diesen Grenzübergang mal angeschaut und dort auch mit dem verantwortlichen Polizisten geredet. Der sagt mir, seit Polen quasi die Grenze dicht gemacht hat, werden kaum noch irreguläre Grenzübergänge festgestellt. Da stellt sich die Frage, ab welchem Zeitpunkt oder gibt es da Einschätzungen, ab wann man vielleicht sagt, gut, dieser große Aufwand, den man betreibt für diese stationären Grenzübergänge, den könnte man vielleicht zurückschrauben. Gibt es da irgendwelche Grenzwerte, wo man sagt, das braucht man eigentlich gar nicht mehr?
Also wie gesagt, angeordnet sind die Kontrollen zur Republik Polen bis 15. Dezember. Dann wird neu darüber zu befinden sein. Und dann spielen solche Erkenntnisse, wenn sie sich denn bestätigen und nachhaltig sind, selbstverständlich eine Rolle.
Herr Rinke.
Ich hätte eine Nachfrage zu der Sicherheitslage nach der Europameisterschaft. Sie haben ja darauf hingewiesen, auf diesen sehr großen Einsatz von 22.000 Bundespolizisten und auch die Urlaubsbeschränkungen. Das heißt, es werden doch wahrscheinlich sehr viele Überstunden anfallen und sehr viele Urlaube, die dann danach genommen werden müssen. Also müssen wir damit rechnen, dass die Sicherheitslage danach eher schlechter sein wird, weil gar nicht mehr so viele Polizisten zur Verfügung stehen. Haben Sie eine Übersicht über diese Zahl der Überstunden?
Nee, haben wir zum jetzigen Zeitpunkt, kann ich Ihnen keine Zahl von Überstunden nennen, auch nicht von Einsatzstunden oder dergleichen. Es ist eine klassische Frage der Organisationshoheit der Polizeien der Länder oder des Bundes, das zu organisieren. Und ich vermute, dass nicht alle Polizistinnen und Polizisten im Bundesgebiet am 15. Juli in den Urlaub gehen.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Herr Steinkohl.
Herr Funke, haben Sie denn Zahlen und Fakten, was diese Grenzkontrollen jetzt während der Europameisterschaft gebracht haben? Festnahmen, per Haftbefehl gesuchte Menschen, die man gefunden hat und Ähnliches?
Die Bundespolizei hat zum Ende der Vorrunde eine kleine Zwischenbilanz vorgelegt. Das betrifft den Zeitraum 7. bis 27. Juni. Also da kann ich als Zahlen sagen, circa 600 offene Haftbefehle vollstreckt, 85 Fahndungstreffer mit Bezug politisch motivierte Kriminalität, 86 Einreiseverweigerungen in Bezug auf Hooligans, circa 150 Schleuser vorläufig festgenommen und circa 4.600 unerlaubte Einreisen beziehungsweise 3.200 einreiseverhindernde Maßnahmen. Das nur, um das einzuordnen, das ist grenzpolizeilich im Rahmen des Erwartbaren. Das sind keine Überraschungen und das hat die Bundespolizei vorgelegt. Andere Zahlen liegen mir derzeit nicht vor.
Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann wechseln wir zum Thema Fußgängerstrategie, wofür wir sicherlich das Verkehrsministerium vorn brauchen. Und die erste Frage dazu hat Herr Huppert. Vielleicht warten Sie kurz, bis der Platztausch vollzogen ist.
Ja, vielen Dank. Wenn ich es richtig weiß, steht ja in einem Entwurf, dass der Anteil des Fußverkehrs bis 2030 22% gesteigert werden soll. Können Sie mal erklären, wie das passieren soll, was da die Strategie dahinter ist, wie das aussehen kann? Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Frage und auch die Gelegenheit, das einmal einzuordnen. Also vielleicht fangen wir mal an, mit welchem Punkt befinden wir uns denn aktuell? Wir befinden uns im Stand der Ressortabstimmung, gleichzeitig eben auch in der Abstimmung mit mit den Ländern. Daher sehen Sie es mir nach, wenn ich an dieser Stelle noch keine Details vorstellen werde. Es ist so, dass die Erarbeitung dieser Strategie in einem sehr breiten Dialogprozess angesetzt ist. Hier werden die Länder insbesondere ins Boot geholt, denn wenn Sie die Zuständigkeiten kennen, dann ist es eben so, dass der Großteil der Maßnahmen, die hier für erforderlich wären oder die umzusetzen sind, eben nicht in Bundesverantwortung liegen, sondern eben auf Ebene der Kommunen beziehungsweise auf Ebene der Länder umgesetzt werden müssen. Darum läuft hier ein sehr breit abgestimmter Dialogprozess, den wir eben versuchen, noch im Laufe des Jahres abzuschließen, um dann in diesem Jahr auch die Strategie vorzulegen. Und dann werden wir mit Sicherheit auch all Ihre Fragen beantworten können.
Herr Haug, Sie hatte ich noch auf der Liste.
Können Sie mal grundsätzlich sagen, was das Ziel dieser Strategie ist? Also ich meine, wenn der Bund relativ wenig mitzureden hat und das im Wesentlichen dann Ländersache ist, und wenn ich das, was Sie im Juni auf die Seite genommen haben, sehe, ist das ja auch nicht mit viel Geld hinterlegt. Was ist die Aufgabe des Bundes da letztlich bei dieser Fußgängerstrategie?
Naja, auch der Bund hat ein erhebliches Interesse daran, dass eben der Fußverkehr funktioniert. Denn, wie Sie alle in Ihrem täglichen Leben feststellen werden, ist eben der erste Schritt, den Sie wortwörtlich auf die Straße tun, nun mal per Fuß. Egal, ob Sie danach eine Bahn, den ÖPNV, Ihr Fahrrad oder welches Verkehrsmittel auch immer besteigen, um Ihren Alltag zu bestreiten. Also haben auch wir ein Interesse daran, dass hier gute Voraussetzungen da sind, die eben allen Menschen in ihrem Alltag helfen. So, und welche Rolle kann der Bund dabei spielen? Er kann bündeln, er kann verschiedene Aspekte aufnehmen, er kann vermitteln zwischen den Ländern.
Aber können Sie mal Beispiele bringen? Also wir hatten die Diskussion um die 30 Zonen und was vor Ort, dass Kommunen vor Ort die selbst einrichten können. Das ging dann im Bundesrat hin und her, bis man sich da irgendwie drauf verständigt hat. Was wären denn so Beispiele? Also kann der Bund quasi vorschreiben, wie breit je nach Verkehrsachse oder Straße ein Gehsteig zu sein kann oder wie lang quasi eine Ampelphase dauern soll oder, also, kann man Rahmenbedingungen wenigstens als Bund vorgeben oder sich auf Rahmenbedingungen mit den Ländern einigen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Herr Haug, all das ist Teil dieses eben schon angesprochenen breiten Dialogprozesses, der aktuell noch läuft. Und wenn wir ihn abgeschlossen haben, dann sind wir sicherlich auch sehr froh, Ihnen all diese Details vorstellen zu können.
Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Dann bleibt das Mikro aber bei Ihnen, Herr Haug. Thema Haushalt war das, glaube ich.
Genau, wir haben eine Frage zum Haushalt und zwar entweder im Entwicklungsministerium oder AA. Caritas International hat in der Pressekonferenz eben die Befürchtung geäußert, dass das Budget für humanitäre Hilfe in 2025 im Haushaltsentwurf gekürzt werden würde. Ist diese Befürchtung gerechtfertigt aus Ihrer Sicht?
Ja, das beantworte ich gern. Die humanitäre Hilfe liegt ja tatsächlich im Auswärtigen Amt. Herr Haug, sehen Sie es mir nach. Sie wissen ja, dass das Haushaltsverfahren im Moment im Regierungsentwurf ist, der jetzt gerade zusammengestellt wird und dann dem Kabinett vorgelegt wird und dann ja erst in den Bundestag geht. Insofern kann ich jetzt zu konkreten Zahlen hier natürlich nicht sagen. Ich kann aber natürlich sehr allgemein sagen, dass, und das ist Ihnen ja auch nicht entgangen, dass die humanitären Krisen in der Tendenz wahrscheinlich sogar eher zugenommen haben. Ich meine, wir sprechen hier sehr, sehr oft über Gaza, über die Ukraine, manchmal noch über den Sudan. Viele andere Krisen bekommen gar nicht mehr die Aufmerksamkeit, die sie eigentlich bräuchten. Ich denke da an Afghanistan, an Ostkongo, an Syrien, wo die Not ja weiterhin wahnsinnig virulent ist. Insofern überrascht es Sie jetzt wahrscheinlich nicht, wenn ich sage, dass die humanitäre Hilfe da natürlich ein ganz wichtiges Instrument ist, das wir auch weiterhin brauchen. Und insofern setzen wir uns natürlich dafür ein, dass wir da die notwendigen Mittel haben, um akut auf Krisen reagieren zu können. Und insofern schauen wir jetzt mal auf das Haushaltsverfahren dann auch im Parlament. Und ich glaube, dann können wir in ein paar Wochen nochmal darüber sprechen, wo wir gelandet sind.
Ich will es mal im Zusatz konkret machen. Sie haben den Kongo selbst angesprochen, Bangladesch ist ein anderes Gebiet, wo es eben um humanitäre Hilfe geht. Caritas International nennt explizit diese beiden Projekte, die es schon gibt. Drohen diese beiden Projekte möglicherweise, wenn Kürzungen kommen, eingestampft zu werden, beziehungsweise dass sie dann gestoppt werden müssen?
Also Das auf solche Spekulationen kann ich mich jetzt hier nicht einlassen. Wir haben ja noch keinen aufgestellten Haushalt. Ich habe ja gerade auf das Verfahren verwiesen. Wir werden sehen, wo wir da am Ende landen. Aber vollkommen klar ist natürlich, es zeichnet sich ab, dass das Auswärtige Amt ja auch Einsparungen mitzutragen hat, schmerzhafte Einschnitte mitzutragen hat. Und am Ende werden wir weniger machen können, als wir es jetzt tun. Aber nochmal, diese Krisen bedarf sozusagen unserer humanitären Hilfe. Insofern ist unsere Haltung dazu sehr klar und wir setzen uns dafür ein, natürlich weiterhin so handlungsfähig wie bestmöglich sein zu können und eben auch in diesen Krisen mit humanitärer Hilfe arbeiten zu können.
Herr Rinke.
Ja, Herr Wagner, vielleicht können Sie nochmal präzisieren, zu welchem Zeitpunkt Ihr Ministerium darauf hofft, dass es doch noch Korrekturen gibt, also schon bis zur Kabinettsbefassung, denn jetzt gibt es eine Einigung der drei Spitzen der Koalition, aber ja noch keinen wirklich ausformulierten Entwurf. Also bis zum 17. Juli versuchen Sie da auch schon, die Etatansätze möglicherweise doch noch mal ein bisschen nach oben zu schrauben. Das ist dieselbe Frage, die ans Verteidigungsministerium geht, nachdem ja auch Herr Pistorius nicht ganz zufrieden war mit den Planungen des Trios. Der Ampel, also gibt es diese Hoffnung, dass bis zum 17. Juli auch schon Korrekturen passieren?
Herr Rinke, das ist ein netter Versuch, mich jetzt dazu zu bringen, hier den Haushaltsentwurf sozusagen, bevor er überhaupt veröffentlicht ist, zu kommentieren. Also dieses Verfahren läuft ja jetzt intern und ich kann Ihnen sagen, dass auch die humanitäre Hilfe und unsere Handlungsfähigkeit in der humanitären Hilfe dann natürlich ein Thema ist. Aber ich werde jetzt von dieser Stelle aus das interne, regierungsinterne Verfahren nicht kommentieren. Und wenn der Haushaltsentwurf dann ins Kabinett geht, werden Sie die Zahlen ja auch bekommen.
Ja. Ich schließe mich auf Sie. Wollt ihr das Mikro? Wie immer schließe ich mich gerne den Worten des Auswärtigen Amtes, zumindest zum Haushalt, an.
Wenn ich nochmal nachfragen darf, es kommt ja nur ins Kabinett, wenn der Entwurf, der dann vorliegt, einvernehmlich ist. Und darauf bezieht sich die Frage. Also haben Sie die Hoffnung, dass ein auch in Ihrem Sinne akzeptabler Entwurf dann ins Kabinett kommt?
Also es gibt eine Einigung in der Koalition zum Haushalt, Herr Rinke, mehr kann ich dazu nicht sagen.
Gibt es weitere Fragen zu dem Thema, Herr Rinke, nochmal?
Ja, noch eine Frage an Frau Hoffmann. Nachdem es in den letzten Tagen ja auch Kritik gab an Einzelpunkten, an anderer Stelle hätte ich ganz gerne gefragt, wie da die Haltung der Bundesregierung ist. Also besonders umstritten war ja die Steuerverminderung für Menschen, die aus dem Ausland hierher kommen und hier beginnen zu arbeiten, in den ersten 5 Jahren weniger Steuern zahlen sollen. Das ist ja auf ziemlich breite Kritik gestoßen. Gibt es da ein neues Nachdenken innerhalb der Ampelkoalition oder der Ampelregierung in dem Fall?
Na, dazu hat sich ja vor 2 Tagen hier der Kollege Hebestreit relativ ausführlich geäußert und auch nochmal dargelegt, was die Motivation für diese Vereinbarung ist. Und ich würde es da bei seinen Worten belassen. Seit Montag gibt es keinen neuen Stand. Und er hatte ja auch darauf verwiesen, dass die Details jetzt eben in der Absprache sind.
Nur als Ergänzung, das gilt für alle Themen, also auch die ich jetzt nicht genannt habe. Das heißt, dieser Beschluss soll so ins Kabinett kommen oder gibt es schon möglicherweise ein Einlenken auf Kritik an irgendwelchen anderen Stellen?
Es gilt für alle Themen, dass die Vereinbarungen, die am vergangenen Freitag hier vorgestellt wurden, jetzt im Detail ausgestaltet werden.
Weitere Fragen zu diesem Thema oder im weiteren Haushalt sehe ich nicht. Dann macht Herr Steinkohl mit einem neuen Thema weiter.
Ich hätte eine Frage ans Innenministerium, weil es in der vergangenen Woche unterschiedliche Angaben gab zu der Frage, ob eigentlich inzwischen der Zuschlag für die Bezahlkarte für Flüchtlinge an einen Betreiber ergangen ist. Ist sie ergangen und an wen oder beziehungsweise wann ergeht sie denn?
Das ist nach meinem Kenntnisstand nicht unser Beritt, sondern der Kollegen des BMAS. Vielleicht können die Kollegen weiterhelfen.
Ja, da kann ich weiterhelfen. Wie Sie wissen, wer als Geflüchteter nach Deutschland kommt, hat eben grundsätzlich und seinen Lebensunterhalt nicht bestreiten kann, dann eben grundsätzlich Anspruch auf Leistung. Und nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, das kann in unterschiedlichen Formen erfolgen und seit diesem Jahr auch in Form einer Bezahlkarte. Allerdings ist es hier so, dass wir als Bund nur die Rahmenbedingungen für die Bezahlkarte geschaffen haben und die konkrete Umsetzung liegt jetzt meines Wissens nach bei den Ländern.
Dann wäre die Ministerpräsidentenkonferenz wahrscheinlich zuständig.
Dann müssen Sie sich genau dorthin wenden. Dort wurde ja auch der Beschluss getroffen. Es war am expliziten Wunsch der Länder. Wir haben das eben eingeführt, die rechtlichen Rahmenbedingungen, und jetzt die konkrete Ausgestaltung dann eben bei den einzelnen Bundesländern.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann Herr Warwick mit dem Thema Nord Stream.
Aus Zeugenaussagen im derzeit laufenden Untersuchungsausschuss, auch parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Klimaschutzstiftung, geht hervor, dass Mitarbeiter von US-Geheimdiensten direkt in Mecklenburg-Vorpommern agiert hatten, um die Fertigstellung von Nord Stream 2 zu verhindern. Die US-Geheimdienstmitarbeiter seien laut dem Obmann der SPD-Fraktion Thomas Krüger unter anderem in der Genehmigungsbehörde für die Erdgasleitung, das ist das Bergamt Stralsund, ein- und ausgegangen und hätten entsprechend Druck ausgeübt. Da würde mich interessieren, wie bewertet denn die Bundesregierung diese nun belegte Einflussnahme des US-Geheimdienstes in die inneren Angelegenheiten der Bundesrepublik, namentlich die Planung der Energieinfrastruktur?
Also ich mache mir Ihre Äußerungen ausdrücklich hier nicht zu eigen und verweise darauf, dass ja die Ermittlungen zu Nord Stream geführt werden von der zuständigen Bundesanwaltschaft, und an die sind auch bitte Fragen zu richten.
Entschuldigung, das war jetzt komplett am Thema vorbei. Wir sprechen hier von der Einflussnahme von US-Agenten auf den Genehmigungsprozess von Nord Stream 2. Das habe ich, glaube ich, auch so deutlich gemacht. Und ich will bitte, das hat null mit dem Bundesanwalt oder Generalbundesanwalt zu tun. Es geht darum, dass bevor Inbetriebnahme jetzt dieser parlamentarische Untersuchungsausschuss zu dem Schluss gekommen ist, dass Agenten von diversen US-Geheimdiensten Einfluss genommen haben auf den Genehmigungsprozess.
Das aber ist, Sie beziehen sich hier auf Presseberichte, die ich nicht kommentiere.
Aber es sind keine Presseberichte, das ist der parlamentarische Untersuchungsausschuss. Und da würde ich zumindest gerne wissen, dann, wenn nicht vom BPA, dann vom Auswärtigen Amt, ob diese Art der Einflussnahme durch den ausländischen Geheimdienst als Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Bundesrepublik gewertet wird.
Also ich habe dem, was die stellvertretende Regierungssprecherin eben gesagt hat, nicht viel hinzuzufügen. Aber Herr Warwick, allein sozusagen, wenn ich mir Ihre Frage anhöre und mich nochmal daran erinnere, wie damals die Debatte um Nord Stream war, glaube ich, gab es kein Geheimnis darum, wie die US-Regierung zu diesem Projekt stand. A, und B, ist das Projekt ja realisiert worden. Insofern verstehe ich nicht ganz die Stoßrichtung Ihrer Frage und was Sie damit implizieren.
Weitere Fragen? Herr Warwick, nochmal.
Ja, also ob das jetzt genehmigt wurde oder nicht, spielt ja überhaupt keine Rolle. Es geht darum, dass ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss zu dem Schluss gekommen ist.
Herr Warwick, ich werde es nicht müde, immer wieder zu sagen. Es ist schwierig, wenn wir hier in Diskussionen verfallen. Da würde ich bitten, sowas bilateral zu machen.
Es ist ja keine Diskussion.
Sie können gerne eine Frage stellen, ja, aber es fing jetzt eher wieder wie eine längere Ausführung an. Also stellen Sie gerne eine Frage.
Ja, weil es hier eine Unterstellung gab, die ich, aber egal, die wird von der anderen Seite auch getätigt, davon adäquat darauf antworten, denke ich. Aber um das nochmal klarzumachen, die ist jetzt herausgekommene Einflussnahme, versuchte Einflussnahme von US-Agenten auf den Genehmigungsprozess wird von der Bundesregierung nicht als Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Bundesrepublik gewertet.
Ich weiß nicht, auf was Sie sich beziehen. Ich kenne diese Berichte nicht und ich kenne diese Aussagen nicht. Insofern fällt es mir schwer, die hier zu kommentieren. Aber ich sage Ihnen nochmal, ich glaube, die Haltung der US-Regierung zu dem Projekt damals ist in meiner Erinnerung jedenfalls sehr klar gewesen und deshalb sehe ich da jetzt auch keine Einmischung.
Und das rechtfertigt den Einsatz von Geheimdienstmitarbeitern.
Das ist ja Ihre Unterstellung, Herr Warwick. Dazu kann ich sagen.
Herr Warwick, ich beende jetzt tatsächlich die Diskussion, weil offensichtlich, also es scheint ein Missverständnis zu geben zwischen Sie wollen was wissen und wo etwas nicht bekannt ist. Ich glaube, das führt an der Stelle jetzt nicht weiter. Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Das sehe ich nicht. Dann hat Herr Jessen ein neues Thema.
Ja, Frage geht ans Auswärtige Amt. Der Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann beklagt, ihm sei von ukrainischer Grenzpolizei die Einreise in die Ukraine verweigert worden, ohne Begründung. Er sei nach Polen abgeschoben worden, obwohl er bei dem Versuch, sich in der Ukraine ein eigenes Bild zu machen, vom Auswärtigen Amt und von der Botschaft, der deutschen Botschaft in Kiew unterstützt worden sei. Was können Sie uns sagen zu diesem Vorfall? Wie sah die Unterstützung aus und haben Sie Kenntnis über die Gründe der Zurückweisung?
Ja, Jessen, wir nehmen dem Vorgang, wo einem Mitglied des Deutschen Bundestages die Einreise verweigert wurde, natürlich sehr ernst und bemühen uns da um Aufklärung. In der Tat war es so, dass unsere Botschaft in Kiew gestern unmittelbar, nachdem uns der Abgeordnete kontaktiert hatte, Kontakt mit den ukrainischen Behörden aufgenommen hat. Die Einreise wurde dem Abgeordneten leider nicht gestattet. Aber wir nehmen den Fall jetzt natürlich nochmal gegenüber den ukrainischen Behörden auf, um die rechtlichen Gründe für die Einreiseverweigerung herauszufinden. Wie Sie aus meiner Antwort schließen, sind uns die im Moment noch nicht bekannt.
Hat das Auswärtige Amt Kenntnis über das, was man schwarze Listen nennt, die geführt werden von Behörden, auf denen zum Beispiel Menschen dann landen, die gegenüber der jeweiligen Regierung ein kritisches Verhältnis haben? Sören Pellmann ist bekanntermaßen ein sehr aktiver Gegner von Waffenlieferungen und so weiter. Also hat das Auswärtige Amt Kenntnis solcher Listen und ist es legitim, diese zu führen?
Also ich kenne auch nur die Medienberichte dazu. Das ist jedenfalls nicht etwas, was offiziell von ukrainischer Seite mit uns thematisiert ist.
Herr Haug dazu?
Auch nochmal eine Verständnisfrage. Wir haben ja regelmäßig Besuche von Abgeordneten. Inwieweit findet da eine Absprache quasi mit dem AAA statt? Inwieweit ist die Gewährleistung von Sicherheit ein Thema und werden diese Reisen quasi angekündigt beim AA oder bei der jeweiligen Botschaft, dass eben Abgeordnete kommen? Und wurde die Reise von Herrn Pellmann eben in dem Fall auch quasi offiziell angekündigt?
Also das müsste ich Ihnen tatsächlich nochmal nachreißen, Herr Haug. Es ist tatsächlich vieler Gestalt so, ne? Also natürlich können auch Abgeordnete ins Ausland reisen, ohne das Auswärtige Amt oder unsere Botschaften davon in Kenntnis zu setzen. Normalerweise ist es schon so, dass Abgeordnete, die ins Ausland reisen, vorab Kontakt mit den Botschaften aufnehmen. Wir ja auch sozusagen unterstützen bei Reisen, sei es in logistischer Natur oder durch Briefings. Das ist sozusagen das normale Verfahren. Wie es jetzt konkret in diesem Fall war, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Gerade probiere ich Ihnen aber nachzureichen, wenn jetzt nicht bis zum Ende der Regierungspressekonferenz, dann schriftlich.
Herr Isipov.
Ist seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine im Februar 2022 anderen Bundestagsabgeordneten die Einreise in die Ukraine verweigert worden oder ist es der erste solche Fall?
Das müsste ich auch nachreichen. Das habe ich hier jetzt nicht auf dem Zettel. Und meine aufmerksamen Kollegen im AA schreiben mir gerade, dass die Reise uns tatsächlich angekündigt war. Von Herrn Pellmann.
Nachfrage?
Wenn die Reise angekündigt war, hat jemand von der deutschen Botschaft in Kiew den Abgeordneten an der Grenze empfangen wollen? Stand jemand auf der ukrainischen Seite der Grenze gestern und hat auf den Abgeordneten Pellmann gewartet?
Also wir hatten unmittelbar Kontakt ja zum Abgeordneten. Insofern war der Kontakt da sehr eng. Ich weiß jetzt nicht genau, er war ja nicht in Kiew, da ist ja keine Grenze, sondern er war ja an der Landgrenze der ukrainischen. Müsste ich auch nochmal nachreichen.
Frau Jeckels.
Sie haben schon gesagt, Sie wollen jetzt diesen Vorgang aufarbeiten oder herausfinden von ukrainischer Seite, was da passiert ist. Setzt sich die Bundesregierung denn jetzt auch aktiv dafür ein, dass eine Einreise in Zukunft möglich ist, dass diese Reise, die Herr Pellmann geplant hatte, nachgeholt werden kann?
Ja, uns ist grundsätzlich sehr wichtig, dass es einen Austausch auch von Parlamentariern und Parlamentariern gibt. Das ist ja ein sehr gutes Instrument, um sich ein Bild von der Lage vor Ort zu machen. Jetzt mal generell gesprochen, ich glaube, was wichtig ist, jetzt aufzuklären, warum diese Einreise verweigert worden ist. Und da sind wir mit Nachdruck gegenüber den ukrainischen Behörden dran.
Verstehe ich das richtig? Also ein Prozess, um eine zweite Reise jetzt zu ermöglichen, ist noch nicht in Gang gesetzt. Sie beschäftigen sich jetzt erstmal damit, was waren die Gründe für die...
Naja, ich weiß jetzt nicht, wo Herr Pellmann sich sozusagen im Moment aufhält, ob er da an der Grenze verblieben ist, ob er zurückgereist ist nach Berlin. Aber wenn er seine Reise nochmal antritt, wie ja auch bei den ersten Planungen, stehen wir natürlich gern bereit, da zu assistieren und sind ja mit ihm in Kontakt. Und nochmal, nachdem er uns da gestern von der Grenzstation kontaktiert ist, haben wir ja sofort auch den Fall thematisiert mit den ukrainischen Behörden, um zu erreichen, dass er einreisen kann.
Herr Warwick?
Kurze Verständnisfrage. Bundestagsabgeordnete sind ja auch in dem Besitz von einem Diplomatenpass oder einem Diplomatenpass-ähnlichen Dokument. Wie, was für einen Status hat denn ein Bundestagsabgeordneter mit diesem Ausweis? Also muss der so behandelt werden wie ein Diplomat und gibt das Wiener Abkommen dann auch her, dass man dessen Einreise einfach so ablehnt? Wäre ja beim Diplomaten nicht so einfach möglich.
Also Herr Warbeck, auch da müsste ich nochmal nachreichen, über welche Pässe Bundestagsabgeordnete genau verfügen. Aber grundsätzlich ist natürlich immer ein hoheitliches Recht eines Staates, sozusagen die Einreise auf sein eigenes Territorium zu kontrollieren. Und auch mit Diplomatenpässen ist es mitnichten so, dass man sich sozusagen an der Grenze ankommt und dann reingelassen wird automatisch überall. Dafür gibt es Regeln und Absprachen, aber ich reiche gerne nochmal nach, wie sich das bei Bundestagsabgeordneten Diplomatenpässen verhält.
Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann ist Herr Wurzel mit einem neuen Thema dran.
Ja, danke. Frage ans Auswärtige Amt und an Frau Hoffmann auch. In diesen Tagen jährt sich zum ersten Mal die Veröffentlichung der deutschen China-Strategie. Da würde mich interessieren, wie sieht da aus Ihrer Sicht eine erste Bilanz aus und inwiefern ist geplant, dass da jetzt was weiterentwickelt, weiter fortgeschrieben wird?
Ja, ich glaube, wir haben in diesem einen Jahr gesehen, wie wichtig es gewesen ist, dass die Bundesregierung sich auf diese China-Strategie verständigt hat und wir da unser Verhältnis zu China über die Schlagworte Partnerschaft, auch Konkurrenz hinaus nochmal konkretisiert und dargelegt haben und dass wir darauf auch immer wieder zurückgreifen. Das Verhältnis zu China bleibt ja vielfältig und hat verschiedene Facetten, sicherheitspolitisch, wirtschaftlich im Bereich des Handels. Und das war der richtige Schritt, dass wir das dort dargelegt haben.
Und die Fortschreibung?
Das ist ja angelegt in dem Prozess. Also das ist ja angelegt im Prozess. Ich glaube, wir haben ja in der Strategie selbst auch festgelegt, dass wir regelmäßig dann darüber unterrichten werden, wie es mit der Umsetzung steht. Und natürlich schauen wir uns immer an, wo wir Dinge nachschärfen oder justieren müssen, wie das in der Umsetzung läuft. Genau.
Nachfrage dazu. Ich zitiere aus der China-Strategie, aus diesem Papier. Dort heißt es, Deutschlands China-Politik, Zitat, beruht auf einer ständigen engen Abstimmung mit EU-Partnern. Und die China-Strategie Deutschlands sei ein Beitrag zur Stärkung einer kohärenten europäischen China-Politik. Inwiefern ist das erfüllt, wenn Volker Wissing offensichtlich unabgestimmt ein MOU zur Digitalpolitik in China unterschreibt, also innerhalb Deutschlands oder innerhalb der Regierung unabgestimmt? Und wenn sich Wirtschaftsminister, Kanzler, EU-Kommission öffentlich völlig unterschiedlich äußern zu so Dingen wie Zöllen auf EU, auf chinesische Autos?
Ich würde sagen, dass die Reise, die der Wirtschaftsminister unternommen hat und danach ja noch der Verkehrsminister gezeigt haben, dass wir das Verhältnis zu China eng fortsetzen und pflegen und jeweils natürlich unterschiedliche Akzente gesetzt werden. Das ist auch innerhalb einer Strategie möglich, dass die unterschiedlichen Ressorts verschiedene Akzente setzen. Und insofern steht das für mich nicht im Widerspruch dazu, dass diese Strategie genau das richtige Vorgehen der Bundesregierung ist.
Weitere Fragen, Herr Rinke?
Ja, ich hätte auch ganz gerne mal nachgefragt, Herr Wagner oder Frau Hoffmann, ob Sie denn bei dieser Fortschreibung oder regelmäßigen Überprüfung jetzt schon Punkte identifiziert haben, die man überarbeiten müsste. Also sprich, gibt es die Notwendigkeit, dass man noch schärfer formuliert, dass China in diesem Dreiklang eben auch ein systemischer Rivale ist? Oder haben Sie das Gefühl, dass die Strategie eigentlich an einigen Punkten vielleicht zu eng oder zu scharf gefasst ist China gegenüber?
Ich glaube, das müsste es tun.
Also wenn ich mir die Strategie so anschaue, dann finde ich, ist das schon ein sehr ausgewogenes, klares und deutliches Dokument, was, glaube ich, auch den Aspekt, den Sie da gerade ansprechen, Herr Rinke, und zwar den Punkt, wo liegen denn die Herausforderungen im Verhältnis zu China, sehr deutlich benennt. Aber nochmal, die China-Strategie ist ja so angelegt, dass wir uns das fortwährend anschauen und zu gegebenen Zeitpunkt werden wir dann auch darüber unterrichten, wo man gegebenenfalls nochmal nachjustieren muss.
Kurze Nachfrage, was heißt gegebenen Zeitpunkt? Gibt es da eine feste Frist, bis wann Sie das gemacht haben müssen?
Da gibt es keine feste Frist, nein.
Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Ich gebe mal einen kurzen Zwischenstand. Ich habe jetzt noch mit 9 Themenanmeldungen auf der Liste. Frau Jeckels, Herrn Thorau, die Kollegin hier vorn, Herrn Rinke, Herrn Warwick, Herrn Jessen und nochmal Herrn Huppert, ob wir und Herrn Haug, und dann bin ich mir ehrlich gesagt fast sicher, um das zu sagen, dass wir mehr nicht schaffen. Aber das versuchen wir zu schaffen. Frau Jeckels.
Dankeschön. Kerstin von Ark, eine Chirurgin, hat versucht, schwerverletzte Kinder aus Gaza nach Deutschland zu bringen. Ihre Bemühungen sind allerdings an bürokratischen Hürden gescheitert. Man wollte den Kindern und ihren Begleitpersonen die Einreise nicht verwehren. Herr Wagner, an Sie einmal die Frage, von welcher Stelle aus wurde denn diese Entscheidung getroffen, dass man den schwerverletzten Kindern eben, dass man die nicht hierher holt? Und mit welcher Begründung? Welche Begründung gab es für diese Entscheidung?
Ja, vielen Dank, Frau Jecke, für die Frage. Es ist ja so, dass wir seit April mit diesen Hilfsorganisationen in engen Austausch stehen. Und natürlich ist das oberste Ziel von allen Beteiligten, diesen Kindern, diesen schwerverletzten Kindern schnellstmöglich zu helfen. Einmal vorneweg, es ist ja heute schon so, dass die Einreise zur Behandlung in Deutschland für Kinder unter 12 ohne Begleitpersonen möglich ist. Sie wissen auch, dass es ja seit dem 6. Mai leider de facto wegen der Schließung des Grenzübergangs in Rafah nicht möglich ist, aus Gaza auszureisen. Aber natürlich verstehen wir den Frust über diese Situation und sind da ja auch weiter dran. Wir sind da in enger Abstimmung mit den Kollegen vom BMI und schauen, dass wir einen Weg finden, diesen Kindern zu helfen.
Könnte ich da vielleicht nochmal das BMI dazu haben? Warum wurde diese Entscheidung getroffen, den Kindern und ihren Begleitpersonen die Einreise zu verwehren?
Ich kann den Ausführungen von Herrn Wagner hier nichts hinzufügen. Er hat das umfassend dargelegt, wie sich die Situation darstellt und die Bemühungen der Bundesregierung, da zu helfen, aufgezeigt und allgemein zu den humanitären Hilfen, die die Bundesregierung ja in Gaza leistet, haben auch die Kolleginnen und Kollegen des Auswärtigen Amts hier quasi ständig aufgezeigt, was wir da tun. Und da kann ich mehr nicht beitragen.
Herr Warwick?
Ja, ich hatte ja letzte Woche schon an dieser Stelle hier nachgefragt. Da saß hier allerdings Frau Faeser, die Bundesinnenministerin. Und diese hatte A, die Zahl der Kinder, weil in dem vorgetragenen Fall ist von insgesamt 40 Kindern die Rede. Sie hat gesagt, ihr seien maximal eine Handvoll bekannt. Und heute hat er auch erklärt, dass sie eigentlich, dass Deutschland nicht als zuständig sehe, sondern er Italien, als darauf verwiesen hatte, dass selbst Meloni Italien in der Lage war, 100 schwerverletzte Kinder einzufliegen. Das führt mich zu der Frage.
Oh, das ist eine Frage gut.
Ja, aber zwei Sätze Ausführung kann man sich, glaube ich, leisten. Das machen Sie jetzt echt. Nein, das, und gerade bei dem Thema kann ein bisschen sensibler sein. Meine Frage ist, bleibt die Bundesinnenministerin bei ihrer Tatsache, dass es nicht um 40 Kinder geht, sondern nur um eine Handvoll? Und bleibt sie auch dabei, dass Deutschland in diesem Fall für schwerverletzte palästinensische Kinder nicht zuständig ist, sondern hauptsächlich Italien in der internen EU-Aufteilung?
Ich habe gerade gesagt, beziehungsweise der Kollege Wagner hat gesagt, was die Bundesregierung tut, um zu helfen. Dem habe ich nichts hinzuzufügen und auch das, was die Ministerin hier gesagt hat, dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Ich kann aber vielleicht noch mal ergänzen, Herr Wabeck, weil Sie ja in Ihrer Frage sagen, sozusagen, wir fühlen uns nicht zuständig für Kinder in Gaza. Das ist ja mitnichten so, ne? Ja,
also hat, in ich der. Ich habe die Ministerin zitiert.
Nicht ja, ja, ja. Sie haben es aufgenommen. Also deshalb habe ich jetzt Ihre Frage zitiert. Es ist ja so, dass wir mit der humanitären Hilfe, der Hauke in seiner Frage schon angesprochen hatte, Organisationen wie die WHO zum Beispiel unterstützen in Gaza. Und Sie haben vielleicht auch davon gehört, dass wir ja nach intensiven Bemühungen es ja gelungen war, im März 68 palästinensische Kinder aus dem SOS-Kinderdorf in Rafah nach Bethlehem zu evakuieren. Also wir messen sozusagen der Frage, wie wir den Vulnerabelsten, und Kinder sind natürlich die Vulnerabelsten in diesem Konflikt, helfen können, wirklich viel Aufmerksamkeit zu und probieren da jeden Tag weiter Wege zu finden, denen zu helfen.
Frau Jeckels?
Sie sagten jetzt mehrfach, Sie sind darum bemüht, diesen Kindern auf der Liste der Chirurgin zu helfen. Dann bleibt aber trotzdem die Frage offen, sowohl ans Auswärtige Amt als auch ans BMI. Woran hakt es denn? Also warum kann man denen nicht die Einreise gewähren?
Naja, Frau Jeckel, einen Grund habe ich ja eben schon genannt. Es ist im Moment leider so, dass über den Grenzübergang Rafah man nicht ausreisen kann aus Gaza. Und allein das ist schon eine faktische Hürde. Das nicht heißt, dass man vielleicht Wege findet, da rumzukommen, aber es ist halt einfach wahnsinnig komplex.
Hier wäre die Ausreise ja möglich gewesen und man hat von behördlicher Seite vom BMI, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, eben die Ausreise verwehrt mit der Begründung, man könne eben nicht sicherstellen, ob die Personen überhaupt in Deutschland bleiben dürfen, die Begleitpersonen, oder ob da irgendwie eine Gefahr von diesen Personen ausgeht.
Ich kann zu diesem konkreten Fall hier nichts weiter zu beitragen. Mir ist auch die Einzelheiten dazu nicht bekannt. Deswegen kann ich dazu hier nichts weiter sagen.
Herr Jessen?
Herr Wagner, gestern haben die Vereinten Nationen oder Ernährungsexperten darauf hingewiesen, dass in Gaza mehrere Kinder verhungert seien, trotz medizinischer Behandlung. Die UN-Experten werten das als eine gezielte Aushungerungskampagne Israels. Wie sieht die deutsche Hilfe in diesem Fall aus?
Also, Herr Jessen, Sie beziehen sich, glaube ich, auf die IPC, Sie beziehen sich auf diese die Aussage von 10 UN-Expertinnen. Ja. Sie haben wahrscheinlich auch diesen IPC-Bericht von Ende Juni gesehen, der ja Verbesserungen im Norden Gazas festgestellt hatte, aber auch natürlich klar gewarnt hatte, dass fast 500.000 Menschen in Gaza von katastrophalem Hunger betroffen sind und das Risiko für eine Hungersnot in ganz Gaza sehr hoch ist. Die Expertengruppe, die Sie jetzt ansprechen, hat sich ja vor allen Dingen, wenn ich es richtig verstehe, den Todesfällen unter den Kindern in Gaza angesehen und ist da zu dem Schluss gekommen, dass sich die Hungersnot in ganz Gaza ausweitet. Sie merken schon an meinen Ausführungen, dass es da jetzt nur Nuancen im Unterschied geben mag, aber wir haben keinen Grund daran zu zweifeln, dass diese Angaben der Expertinnen falsch sind. Insofern ist es unser Bemühen ja und das Bemühen vieler internationaler Partner, dass die Versorgungslage in Gaza dringend viel besser werden muss und diese Hilfe dort dringend ankommen muss. Und das betrifft vor allem eben die vulnerablen Gruppen wie Kinder, wie stillende Mütter, Menschen mit Vorerkrankungen. Und da stehen natürlich vor allen Dingen Israel, die israelische Regierung, aber eben auch die Hamas in der Pflicht, humanitäre Hilfslieferungen nach Gaza zu ermöglichen.
Ja, wenn Sie keinen Zweifel daran haben, dass die Berichte in der Tat über Hungertote nicht im Norden Gazas, sondern jetzt auch in der Mitte und im Süden, wenn Sie keinen Zweifel daran haben, dass die zutreffen, ist dann die Beschreibung der Experten korrekt nach Ihrer Auffassung, dass es sich um eine Kampagne der gezielten Aushungerung handelt?
Nee, das mache ich mir ausdrücklich nicht zu eigen. Ich habe beschrieben, wie die humanitäre Lage in Gaza ist. Und es ist natürlich so, dass es da zwei entscheidende Akteure gibt, die dazu beitragen können, diese humanitäre Lage zu verbessern. Das ist die israelische Regierung und das ist die Hamas. Und wie gesagt, wir setzen uns mit Nachdruck dafür ein, dass das passiert, dass mehr humanitäre Hilfe reinkommt. Wie gesagt, ich habe den IPC-Bericht erwähnt, der ja festgestellt hatte, dass es im Norden Gazas da tatsächlich zu ein paar Verbesserungen gekommen ist. Aber es ist nach wie vor so, die Lage ist katastrophal und es müssen mehr humanitäre Hilfslieferungen nach Gaza kommen.
Ich habe jetzt nochmal Herrn Warwick auf der Liste zu dem Thema und würde dann mit Blick auf die wirklich noch recht lange Liste an Themen gerne das Thema wechseln.
Herr Wagner hat nochmal betont, dass aus Sicht des Auswärtigen Amtes es keinen Grund gibt, an den Ausführungen der UN-Experten zu zweifeln. Frau Hoffmann, bisher war ja die Haltung von Herrn Scholz, dass Israel sich nach wie vor, auch nach 8 Monaten Krieg, vollumfassend an das Völkerrecht hält bei seiner Operation in Gaza. Bleibt denn auch angesichts der Ausführung von Herrn Wagner und des neuen UN-Berichts der Kanzler bei dieser Einschätzung?
Wir haben ja oft geäußert, dass es sehr wichtig ist, dass humanitäre Hilfe nach Gaza kommt, dass wir uns dafür einsetzen. Das gilt selbstverständlich auch für den Bundeskanzler. Wir fordern das seit längerer Zeit, dass humanitäre Hilfe in viel größerem Umfang nach Gaza hineingelassen wird. Wir teilen die Ansicht, dass es ein katastrophales Ausmaß von Hunger dort mittlerweile gibt und dass Abhilfe geschaffen werden muss. Und ansonsten habe ich den Worten meines Kollegen nichts hinzuzufügen.
Nachfrage?
Meine Frage war allerdings, bis vor kurzem, also bis noch vor 2 Wochen, wenn ich mich richtig erinnere, war hier auf Nachfrage die Äußerung oder die Darlegung, dass der Kanzler davon überzeugt ist, dass sich Israel nach wie vor vollumfassend ans Völkerrecht hält. Das war meine Frage, die hatten Sie bisher noch nicht beantwortet, wenn Sie das noch kurz beantworten könnten.
Es ist klar, dass die Kriegsparteien aufgefordert sind, sich an das Völkerrecht zu halten. Das ist absolut klar, das ist die Forderung, das gilt. Dann,
das war ein bisschen die Haltung von Herrn Scholz.
Ich habe dazu gesagt, was ich dazu sagen kann.
Dann ist die Kollegin hier vorn dran.
Genau, Kirsten Gierschig für Report München. Wir haben die Frage ans Auswärtige Amt. Der deutsche Staatsbürger Patrick Kreiker ist nach 6 Jahren türkischer Haft entlassen worden und erhebt schwere Vorwürfe. Er sei gefoltert worden, zu Geständnissen gezwungen worden. Die deutsche Botschaft sei informiert gewesen, doch ihm sei nicht geholfen worden. Was haben Sie unternommen, um ihn da vor Folter zu schützen?
Also der Fall ist dem Auswärtigen Amt bekannt. Sie wissen ja, dass wir uns in Einzelfällen, konsularischen Einzelfällen, einfach schon auch aus Grund des Schutzes der Persönlichkeitsrechte hier nicht im Detail einlassen können. Was ich aber sagen kann, ist, dass es während der Inhaftierung ja eine Betreuung durch unsere Auslandsvertretung in der Türkei von den Betreffenden gab. Dazu gehörten regelmäßige Haftbesuche, dazu gehörten in der Corona-Zeit auch Hafttelefonate und unsere Kolleginnen und Kollegen standen mit ihm auch während der ganzen Zeit in Kontakt und mit den Angehörigen in Kontakt. Da ich mich jetzt hier en Detail sozusagen aus Persönlichkeitsschutzrechten nicht zu dem Fall selbst einlassen kann, lassen Sie mich aber vielleicht ganz abstrakt sagen, das ist, wenn wir Hinweise hätten auf Haftbedingungen, die der Gestalt sind, dass sie nicht hinnehmbar sind, dann würden wir sowas natürlich immer gegenüber dem entsprechenden Staat und den entsprechenden Behörden thematisieren und ansprechen.
Also Patrick Kreiker sagt, er sei bei Vernehmung ohne Anwalt und Dolmetscher gewesen und sei mit Gewalt zu Geständnissen gezwungen worden. Und bei einem Haftbesuch, wo die Haftbedingungen angesprochen wurden, sei ihm gesagt worden, ja, das habe schon so seine Richtigkeit. Inwieweit haben Sie ihn unterstützt bei dem Fall mit diesen erzwungenen Geständnissen, wo er eben auch nicht mit sprachlich durch einen Dolmetscher und Ähnlichem unterstützt wurde?
Also nochmal, die Auslandsvertretungen in der Türkei haben den Betreffenden die ganze Zeit über konsularisch betreut, waren für ihn ansprechbar, haben Haftbesuche gemacht, standen mit ihm und seinen Angehörigen in Kontakt. Und sehen Sie es mir nach, dass ich zu konsularischen Einzelfällen einfach nicht detaillierter ins Detail gehen kann. Aber ich sage gern nochmal, auf allgemeiner, abstrakter Ebene, wenn wir Kenntnis erlangen von Haftbedingungen, die nicht zumutbar sind oder Misshandlungen, dann würden wir das in jedem Fall und immer gegenüber den Behörden und den Autoritäten des Landes thematisieren.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Herr Rinke ist dran mit einem neuen Thema.
Ja, das geht ans Verteidigungsministerium, Herr Kollatz, und zwar die Sicherheit im Ostseeraum. Der Inspekteur der Marine hat gestern doch deutlich vor der russischen Aufrüstung im Ostseeraum gewarnt, vor allem was Unterwasserkapazitäten angeht, Aufklärung, aber auch Angriffsmöglichkeiten. Ich hätte ganz gerne gewusst, wie das Verteidigungsministerium die Sicherheitslage im Ostseeraum einschätzt. Wir hatten ja vor wenigen Wochen erst diese Jamming-Berichte gehabt. Also vielleicht können Sie eine Einschätzung abgeben. Und was tut das Verteidigungsministerium dagegen? Danke.
Ja, sehr gerne. Also natürlich ist das ein gleiches Lagebild, was der Admiral Karg dargestellt hat. Das teilen wir. Wir haben ja auch schon zu mehreren Gelegenheiten deutlich gemacht, was wir an russischen Aktivitäten in der Ostsee wahrnehmen. Wir sehen, dass sogenannte Forschungsschiffe entlang von öffentlich zugänglicher kritischer Infrastruktur wahrzunehmen sind. Es finden Flüge statt. Kürzlich fand ja auch rund um die Insel Gotland ein Boltops-Seemanöver oder insgesamt Manöver statt der NATO. Auch dort gab es Luftraumverletzungen seitens Russlands, was Schweden dazu veranlasst, da auch auf der Botschaftsseite etwas zu tun. Wir nehmen all das wahr, auch unsere Quick Reaction Force, unsere Kräfte, die wir vor Ort im Baltikum haben, steigen häufig zu Alarmstarts auf, die aufgrund von Annäherungen, bedrohlichen Annäherungen geschehen. Russland hat sehr viele Kräfte in der Ostsee, maritime Kräfte, verfügbar gemacht. gemacht. Und all das setzt sich natürlich vor dem Hintergrund dessen, was Russland bereits in der Ukraine angerichtet hat, zu einem Gesamtbild zusammen. Die Reaktion ist zum einen auf höchster alliierter Ebene, dass wir neue Mitglieder dazu in die NATO bekommen haben, aufgenommen haben, die auch über starke maritime Anteile verfügen, die sich jetzt einbringen können in den Schutz des Ostseeraumes. Das ist ein sehr wertvoller Beitrag. Die NATO, und da sind wir ja ganz mitbestimmendes Mitglied, hat die sogenannte VJTF Maritime aufgestellt, also die Speerspitze, die maritime Speerspitze der NATO, die auch erhöhte Präsenz im Ostseeraum ständig aktiv gestaltet. Und wir tun natürlich auch etwas, um auf der Ausrüstungsseite uns zu verbessern. Da erinnere ich daran, dass wir ja P8 Aufklärungsflugzeuge beschaffen. Wir haben ein zweites Los an Korvetten, die ja insbesondere für diesen Seeraum geeignet sind, im Einsatz beschafft. Und wir werden zusätzliche Fregatten, in diesem Fall der Fregatte 126, beschaffen. Auch das trägt dazu bei, dass wir diesen Raum, der für uns in Deutschland, aber auch für alle Anrainer eine ganz besondere Bedeutung hat, mit den nötigen Kräften auch versehen werden. Sie sehen, dass wir auf allen Ebenen dort etwas tun, angefangen bei der Ausrüstung und Beschaffungsseite bis hin zu der Koordination mit alliierten Verbänden und mit NATO-Entscheidungen und unterm Summenstrich. Das, was der Admiral Karg an Lagebild dargestellt hat, ist ein geteiltes Lagebild, auch mit unseren Alliierten geteiltes Lagebild. Wir tauschen uns dort ständig aus und wir sind alle einer Meinung, dass das Taten militärischerseits zur Abschreckung aller Anrainerstaaten erfordert.
Darf ich an einem Punkt nochmal nachfragen? Der Vizeadmiral hat auch gesagt, deswegen hatte ich diese Unterwasserkapazitäten genannt, dass Russland in diesem Bereich den westlichen Streitkräften überlegen ist. Teilen Sie hier auch dieses Urteil?
Ja, ich kann hier nicht auf Einzelheiten der militärischen Ausrüstung eingehen, aber die Worte des Admirals stehen so für sich und ich habe ja deutlich gemacht, dass die Gesamtlageeinschätzung eine geteilte ist. Wir sind dabei, das zur Kenntnis zu nehmen und in Handlungen im beschriebenen Spektrum umzusetzen. Also da spielt natürlich Ausrüstung eine ganz wichtige Rolle, die dann natürlich mit Geldern hinterlegt sein muss.
Herr Schmidt-Denkler.
Ja, dazu nochmal eine Nachfrage, Herr Kollatz. Die Bundeswehr hatte ja früher die Marineflieger-Geschwader mit Tornado-Kampfflugzeugen speziell ausgerüstet und auch mit Piloten, die trainiert waren für den Seekampf, die Seeaufklärung. Diese Geschwader wurden aufgelöst mit dem Hinweis, brauche man nicht mehr. Die Lage sei ja stabil und ruhig in der Ostsee. Außerdem kann die Luftwaffe das eben mit übernehmen. Ist das im Nachgang oder in der Nachbetrachtung eigentlich wirklich eine richtige Entscheidung damals gewesen? Und sollte man nicht darüber nachdenken, diese Fähigkeiten, die wir damals abgegeben haben, wieder neu aufzustellen?
Also, es ist richtig, dass wir Fähigkeiten von der Marine, die auch dort mit hoher Übungsintensität hinterlegt waren und mit Ausrüstung der Luftwaffe zugeschrieben haben, natürlich unter Reduzierung der Kräfte. Das mag man jetzt nachträglich bedauern. Es ist ja ähnlich wie bei der Luftverteidigung, Flugabwehr. Auch dort haben wir Erkenntnisse, die jetzt uns dazu führen, nach dem Schwenk von internationalem Krisenmanagement hin zu Landes- und Bündnisverteidigung, die hier und jetzt möglichen Entscheidungen zu treffen und Maßnahmen dann einzuleiten. Und da sind wir auf dem Weg. Es hilft, denke ich, nichts darüber zu klagen, dass wir mit der Ausrichtung auf IKM eine andere Bundeswehr hatten, als wir mit der neuen Beauftragung brauchen. Es ist wichtig, dass wir die Bundeswehr, die wir brauchen, jetzt und hier auf den Weg bringen. Und das tun wir ja, so wie ich es auch eben am Fall der Marine dargestellt habe.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann ist Herr Warwick dran mit einem neuen Thema.
Frage geht ans BMWK. Im ersten Halbjahr 2024 kam es zu 41% mehr Firmenpleiten, AK-Insolvenzen als im Vorjahreszeitraum. Das ist ja signifikant mehr als prognostiziert wurde. Da würde mich nur interessieren, wie erklärt sich das BMWK denn diesen Trend?
Vielen Dank für die Frage. Genau, ich kann dazu mal ein bisschen ausführen. Der ansteigende Trend der Unternehmensinsolvenzen hat sich, wie Sie richtig angemerkt haben, im ersten Halbjahr 2024 weiter fortgesetzt. Es ist allerdings so, dass sich Frühindikatoren zeigen, dass es eine leichte Entspannung im Vergleich zu den durch die Sondereffekte geprägten Vorjahre zeigt. Also sozusagen eine hohe Anzahl an den Insolvenzen im zweiten Quartal 2024. Genau, angesichts dieser Zahlen zeigt sich die weiterhin hohe Dynamik des Insolvenzgeschehens. Auch das Vor-Corona-Niveau wurde mittlerweile übertroffen. Von einer gesamtwirtschaftlichen Insolvenzwelle, wie das jetzt mehrfach getan wurde, kann derzeit aber auf Basis der Datenlage noch nicht so richtig gesprochen werden. In der 20-Jahres-Langfristbetrachtung liegen die Insolvenzen auf keinem auffällig hohen Niveau. Derzeit sind vor allen Dingen eher mittlere und große Unternehmen stärker von Insolvenzen betroffen, das heißt Unternehmen über 10 Millionen Euro Umsatz. Genau, das vielleicht dazu.
Ja, kurze Frage an Frau Hoffmann. Wie besorgt zeigt sich denn der Bundeskanzler angesichts dieser zunehmenden und massiv gestiegenen Firmenpleiten?
Ja, wir nehmen das natürlich zur Kenntnis. Wir schauen dahin und wir haben ja jetzt auch in den laufenden und abgeschlossenen Haushaltsverhandlungen parallel dazu eine Wachstumsinitiative vereinbart, die ja explizit auch die Bedingungen für die deutsche Wirtschaft verbessern soll und die Bedingungen für Unternehmen. Also darin sieht man ja schon einen Teil der Antwort auf diesen Trend. Dem Bundeskanzler ist allerdings auch immer wichtig gewesen, dass es nicht darum gehen kann, die deutsche Wirtschaft in irgendeiner Weise schlecht zu reden. Aber natürlich nimmt man solche Zahlen ernst und wie gesagt, wir reagieren ja auch schon.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann Herr Jessen.
Ja, die Frage geht ans Bundesministerium für Bildung und Forschung. Ihr Haus hat heute nachgereicht, eine Erklärung zu einem Thema, das am Montag angesprochen worden war. Da ging es um die Frage, warum der ehemaligen Staatssekretärin Frau Döring seitens der Ministerin verweigert wurde, dass sie öffentlich Stellung nehmen könne zu der Causa, die letztlich zu ihrer Versetzung in den Einstweiligen oder in den Ruhestand geführt hat. Warum wurde ihr diese Aussage verweigert? Das ging weder am Montag noch aus der nachgereichten Erklärung hervor.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich kann das vielleicht einfach noch mal ergänzen, dass natürlich die Frage, die Genehmigung zu erhalten oder auch die Ablehnung eine Personalangelegenheit ist und dass wir uns, wie die Kolleginnen und Kollegen ja auch schon vorher gesagt haben, wir uns zu Personalangelegenheiten im Detail nicht äußern können. Abschließend beurteilt das zuständige Verwaltungsgericht.
Ja, Sie haben als Begründung genannt, es gäbe eben als Grundsatz die Verschwiegenheitspflicht, das sei die Regel, und die Genehmigung sei die Ausnahme, davon abzuweichen. Es gibt aber neben der Verschwiegenheitspflicht des Beamten auch eine Fürsorgepflicht des Dienstherrn oder der Dienstherrin, zu der gehört, dass auch über das Dienstverhältnis hinaus Beamte zu schützen seien, auch in ihrer Stellung. Gehört es nicht zur Wahrnehmung der Fürsorgepflicht, das, was die Ministerin ja in der Vergangenheit gemacht hatte, sehr wohl öffentlich Stellung zu nehmen zu den Vorgängen, die zur Versetzung der Staatssekretärin in den Ruhestand geführt haben, dieses Recht dann auch der Betroffenen einzuräumen? Also wo ist in dieser Entscheidung die Wahrnehmung der Fürsorgepflicht der Dienstherren?
Ja, Herr Jessen, ich sehe die Fürsorgepflicht hier nicht betroffen oder verletzt. Und zur Verschwiegenheitspflicht und den Grundlagen haben wir ja A nachgeliefert und B habe ich ja eben noch ergänzend ausgeführt.
Weitere Fragen dazu, Herr Haug?
Habe ich das richtig verstanden? Also Sie haben ja einen Nachtrag geliefert zur Regierungspressekonferenz am Montag, dass letztlich die Ministerin Frau Döring sozusagen oder die Verschwiegenheitspflicht von Frau Döring aufheben könnte. Und wenn die das proaktiv will, warum macht das die Ministerin nicht?
Ja, also das haben wir ja nachgeliefert. Das Bundesbeamtengesetz sieht vor, dass die oder der letzte Dienstvorgesetzte darüber entscheidet, dass es im Fall einer Staatssekretärin der zuständige Minister oder die zuständige Ministerin, in dem Fall von Frau Döring, eben die Ministerin und dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Zusatz, also es gibt keine Begründung, warum Sie Frau Stark-Watzinger das dann nicht macht.
Das habe ich ja gerade, glaube ich, gesagt, dass der Antrag und die Erwiderung Personalangelegenheiten sind und wir deswegen dazu nicht Stellung nehmen. Und ganz grundsätzlich hat ja auch die Kollegin am Montag, glaube ich, darauf hingewiesen, dass wir in der Sache Transparenz hergestellt haben, dass sich die Ministerin ausführlich gegenüber dem Ausschuss und auch in der Regierungsbefragung geäußert hat und dass auch dem nichts hinzuzufügen ist.
Frau Jeckels?
Wie wir hier auch schon mehrfach ausgeführt haben im Hin und Her, ist eben keine gänzliche Transparenz geschaffen worden. Also auch seitens der Abgeordneten im Bildungsausschuss wurde das mehrmals gesagt, dass essentielle Fragen in dieser Sache noch offen stehen. Inwiefern plant die Ministerin denn, diese Transparenzlücke jetzt in den nächsten Wochen noch zu füllen?
Liebe Frau Jeckels, dazu haben wir uns ja auch schon hier mehrfach geäußert, zuletzt am Montag die Kollegin. Wir haben da Transparenz hergestellt, die Ministerin hat sich ausführlich geäußert und sollte es weitere Erkenntnisse geben, teilen wir diese Ihnen gerne mit.
Nun, also gerade dadurch, dass jetzt eben der Staatssekretärin verwehrt wird, sich öffentlich zu äußern, drängt sich ja nochmal jetzt das Gefühl auf, hier wird versucht, eben genau eine gänzliche Aufarbeitung zu verhindern. Insofern gibt es nicht, um diesem Gefühl entgegenzugehen, doch nochmal Bemühungen zu sagen, wir müssen hier weiter aufklären und zwar öffentlich und allumfänglich.
Liebe Frau Jeckels, das ist Ihre Bewertung, die ich mir ausdrücklich nicht zu eigen mache und dem habe ich sonst nichts hinzuzufügen.
Ich habe jetzt Herrn Jessen nochmal zu dem Thema und würde dann gerne wechseln. Herr Jessen?
Warum ist es Transparenz, wenn eine Ministerin sich zwar öffentlich äußern darf und es auch tut, aber die hauptsächlich Betroffene dies nicht tun darf? Es ist doch bestenfalls Semitransparenz, denn es wird verhindert, dass die Betroffene ihre Sicht darlegt. Warum reden Sie davon Transparenz, wo es nur eine einseitige Transparenz ist?
Herr Jessen, auch diese Bewertung mache ich mir nicht zu eigen. Die Ministerin ist ja eingeladen worden in den Ausschuss und war in der Regierungsbefragung. Dort hat sie sich ausführlich geäußert und dem habe ich auch nichts hinzuzufügen.
Nachfrage?
Faktisch ist es aber so, und das ist keine Interpretation, sondern der Betroffenen, der Staatssekretärin, wird verweigert, dass sie von sich aus Transparenz herstellt. Warum?
Also ich habe ja auch zu den beamtenrechtlichen Vorschriften, glaube ich, ausgeführt, dass das der Grundsatz ist, dass Beamte einer Verschwiegenheitspflicht unterliegen. Und da habe ich nichts zu ergänzen.
Dann wechseln wir nochmal das Thema und sind bei Herrn Huppert erneut.
Ja, vielen Dank. Noch eine Frage ans Finanzministerium. Im Rahmen der Wachstumsinitiative der Bundesregierung ist ja auch geplant, zum Beispiel Überstunden steuerfrei zu stellen. Können Sie da mal skizzieren, um was für ein Volumen es sich da handeln würde und was für eine Zahl von Überstunden Sie da anrechnen zum Beispiel? Vielen Dank.
Ja, Sie sprechen die Wachstumsinitiative an, die letzten Freitag hier vorgestellt worden ist vom Bundeskanzler, dem Wirtschaftsminister und dem Finanzminister. Zu den Einzelheiten haben sich die drei dort eingehend geäußert, auch auf Nachfragen hin. Und da wurde ja auch ein Papier zu veröffentlicht. Die einzelnen Arbeiten dazu stehen jetzt an und werden erarbeitet. Da bitte ich um Verständnis, dass ich zum jetzigen Zeitpunkt, wenige Tage nach der Vorstellung, dazu noch keine weiteren Angaben machen kann.
Ich würde da gerne einmal noch ein bisschen ergänzen, weil es da über das vergangene Wochenende, glaube ich, ein Missverständnis gegeben hat, das wir versucht haben aufzuklären. Es gibt keine Pläne, Überstunden steuerfrei zu stellen. Das wäre eine Fehlmeldung, sondern es geht um die Zuschläge, die steuerfrei gestellt werden könnten und nicht um die Überstunden selbst.
Zum Zeitplan, können Sie da was sagen, wann man damit rechnen kann, dass Sie quasi das komplette Paket sozusagen, das komplette Projekt dann vorstellen und Sie ja noch Zahlen haben?
Also nochmal, die Kosten und Wirkungen hängen immer von der jeweiligen konkreten Ausgestaltung ab, wie ich es ja eben schon gesagt habe. Ansonsten bitte ich um Verständnis, die Vorstellung war jetzt am Freitag, die entsprechenden Maßnahmen werden jetzt erarbeitet.
Vielen Dank.
Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier?
Ja.
Warum arbeitest du hier eigentlich?
Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
Per Banküberweisung oder PayPal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören.
Wie das geht?
Seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann Herr Haug mit dem letzten Thema für heute.
Genau, Stichwort Global Wealth Report. Da ist eben herausgekommen, dass die Ungleichheit in Deutschland nochmal zugenommen hat. Und zwar laut Report besitzen 3.300 Superreiche in Deutschland mittlerweile 23% des gesamten Finanzvermögens. Eine Frage an die Regierungssprecherin und vielleicht an das BMF. Wie bewerten Sie diese zunehmende Ungleichheit? Ist das aus Ihrer Sicht ein Problem? Und wäre es da nicht angebracht, mit steuerlichen Mitteln möglicherweise nachzujustieren, dass die Schere nicht weiter auseinandergeht?
Ich kenne jetzt diesen Bericht nicht im Detail und würde schauen, ob wir gegebenenfalls dazu irgendwas nachliefern.
Ja, Herr Hock, Sie sprechen Vermögensungleichheit an. Grundsätzlich äußern wir uns nicht zu externen Studien, auch nicht zu Umfragen und dergleichen. Der Minister bringt sich immer wieder mit verschiedenen Vorschlägen ein in die politische Debatte, um gerade auch Vermögensbildung zu erleichtern und gerade für niedrige und mittlere Einkommen. Und da hat er sich mehrfach zu geäußert.
Zusatz, wir reden über 3.300 Leute, die mindestens ein Vermögen von 100 Millionen US-Dollar haben. Irgendwas steuerlich nachzujustieren ist aber seitens der Ampelregierung in der Hinsicht nicht geplant.
Ja, vielen Dank für die Nachfrage. Deshalb muss ich mich auch ein bisschen nochmal, will ich das gerne konkretisieren. Das hatte ich missverstanden. Dazu hat sich der Minister bereits ablehnend geäußert. Am Rande der IWF-WIAS-Tagung bereits diesen Vorschlag hat abgelehnt. Eine Substanzbesteuerung ist nur für Staaten sinnvoll, die eine angemessene Besteuerung des Einkommens nicht organisiert oder durchgesetzt bekommen. Und das ist in Deutschland nicht der Fall. Es gibt hier eine angemessene Besteuerung von Einkommen.
Frau Jeckels?
Auch der Justizminister Marco Buschmann hat sich gestern zu dem Thema geäußert und sagte, dass der Bewertungsaufwand einer Vermögenssteuer quasi die Erträge einer solchen Steuer komplett wieder auffressen würde, schlucken würde. Auf welche Quellen bezieht sich denn der Minister dabei? Weil es gibt nämlich zahlreiche Erfassungen, etwa vom Deutschen Institut für Wirtschaft, die da zu einem ganz anderen Schluss kommen.
Ja, die Äußerung des Ministers steht insofern für sich und ich habe jetzt hier an dieser Stelle dazu nichts zu ergänzen.
Also wie der Minister zu diesem Schluss kommt, können Sie mir nicht sagen.
Kann ich jetzt hier akut nichts zu sagen. Ich würde mal gucken, ob wir dazu gegebenenfalls was nachreichen können.
Das wäre super, danke.
Dann haben wir für heute keine Fragen mehr, aber wir haben noch eine Nachlieferung aus dem Auswärtigen Amt.
Ja, es waren ja 1, 2, 3 Fragen, glaube ich, offen geblieben zu dem Besuch des Abgeordneten Bellmann in der Ukraine. Also einmal kann ich nochmal nachliefern, dass die Dienstreise uns angekündigt war, aber kein Termin mit der Botschaft vereinbart war. Die Reise war ja im Rahmen eines, wenn ich richtig informiert bin, Besuchs organisiert durch die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Es ist so, dass unserer Kenntnis nach noch keinem Mitglied des Deutschen Bundestages die Einreise in die Ukraine verhindert oder daran gehindert worden ist in der Vergangenheit. Und zu Ihrer Frage, Herr Warweg, Reisen mit Diplopass, also ist es tatsächlich so, wie ich gesagt habe, ein Diplomatenpass entfaltet selbst erstmal noch keinen Einreiseanspruch. Ne? Wenn man als Diplomat in einem Gastland akkreditiert ist nach dem Wiener Übereinkommen, dann hat man bestimmte Immunitäten und Vorrechte. Aber es ist so, dass man mit einem Diplomatenpass visafrei in die Ukraine normalerweise einreisen kann. Jetzt weiß ich einfach nicht, mit welchem Pass Herr Pellmann gereist ist. Ich nehme mal an, er ist mit einem Diplomatenpass gereist, könnte theoretisch aber auch mit seinem privaten Pass gereist sein. Wie dem auch sei, mit einem Diplomatenpass braucht man eigentlich kein Visum. Und was jetzt genau die konkreten Hintergründe für die Einreiseverweigerung sind, dem gehen wir halt, wie gesagt, nach.
Dann hat die Nachlieferung hoffentlich auch Herrn Esipov, der nicht mehr da ist, erreicht. Ich danke für diese Runde und fürs Kommen und sage Tschüss.